Und ich war so froh heute Morgen, dass wir keine Katzen hier haben. Den vielen Kreisen, die so da, das wäre lustig geworden heute Morgen. Katzen lieben bewegende Dinge. Bin ich an? Hört ihr mich? Alles? Ich höre mich fast nicht. Ihr hört mich? Okay, prima. Dann will ich mal ein Machtwort reden heute Morgen. Seid ihr dabei? Keine Angst, keine Angst. Es wird ganz, ganz gut. Klicke habe ich hier. Genau. Ach, guck mal da. Da haben wir doch schon ein Symbol für das, was Machtworte nämlich tun könnten und sollten. Deswegen sagt man, ich rede jetzt mal an Machtwort. Das heißt, ich steuere jetzt mal ein bisschen in die richtige Richtung. Ja, wenn irgendwas total chaotisch läuft, dann ist manchmal gut, da ist jemand, der mal aufsteht und sagt, ey Leute, jetzt lasst mal ein Machtwort reden. Ihr wollt alles mögliche, das ist die Richtung. Und deswegen sind Machtworte durchaus wichtig und oft angebracht. Eine Bibelstelle hierzu habe ich mitgebracht. Im 2. Timotheus schreibt nämlich Paulus seinem Jünger, halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. So, Paulus sagt hier, hier gibt's gesunde Worte. Das heißt, es gibt offensichtlich auch nicht gesunde Worte, vielleicht sogar ungesunde, vielleicht sogar krankmachende Worte. Und Paulus empfiehlt, dass das andere Zeug weg, halt dich an gesunde Worte. Und zwar an ein Muster von gesunden Worten. Und wir werden uns heute mit gesunden und mit ungesunden Worten beschäftigen und wir werden uns deren Auswirkungen anschauen. Wir werden uns auch damit beschäftigen, wie wir aktiv in gesunden Worten unterwegs sein können und dadurch massiv Einfluss in die richtige Richtung ausüben können. Ich habe das hier an dieser Stelle schon mal gesagt, Worte wurden ursprünglich nicht in erster Linie zur Kommunikation geschaffen, sondern zur Kreation. Das heißt, Worte waren eigentlich erstmal dazu bestimmt, Dinge in Existenz zu bringen oder anders ausgedrückt, aus dem Unsichtbaren in das Sichtbare, aus dem Nichtphysischen in das Physische hineinzubringen. Das war, was Worte ganz am Anfang, lest die Bibel, am Anfang war das Wort. Wir lesen, dass Gott sprach und es entstand, das Universum, es entstand diese Erde, es entstanden Pflanzen, Tiere, Menschen, immer dann, wenn Gott sprach. Das heißt, das war die erste Aufgabe, die Worte ausübten, von denen wir wissen. Gott sprach und es geschah. Schöpferische Worte. Und als er nachher die Menschen schuf und die erweckte, gab er ihnen ja den berühmten Auftrag, macht euch die Erde untertan. Und eine Form davon war, benennt all die Tiere, die da jetzt so rumlaufen. Ich weiß nicht, ob wir es uns so vorstellen können. Vielleicht sahen die alle erstmal gleich aus. Dann sagte Adam, Giraffe, langer Hals, Flecken. Zu dem anderen, Zebra. Ja, genau, mit Streifen. Okay. Ich weiß nicht, ob es so war, aber es gibt Ausleger, die sagen, das bedeutet letztendlich, dass Adam und Eva den Tieren Namen gaben, die ihre Bestimmung ausdrückten und dementsprechend diese Tiere sich eben verhielten. Vielleicht wurde dann das eine zur Ameise und das andere zum Elefant. Keine Ahnung. Ich kann mir das vorstellen, weil ich habe so oft gesehen, dass Namen, die oft nicht mal überlegt gegeben wurden, massive Auswirkungen auf ein ganzes Leben haben. Wir haben es selbst bei einem Hasen erlebt. Bei einem Hasen. Wir hatten mal so einen kleinen grauen Hasen. Wir haben den Hasen Randy genannt. Und dieser Hase rammelte auf allem rum, was du dir vorstellen kannst. Er war ein süßer, kleiner Zwerghase. Aber es war Albtraum. Und irgendwann hatten wir eine Englischlehrerin bei uns zu Gast und die sagte, die grinste, als sie den Namen des Hasen hörte. Sag ich, warum lachst du denn? Wisst ihr ja nicht, was das heißt? Nee, ist ein schöner Name, oder? Das heißt eigentlich rammeln, oder? Okay, und ab dem Tag haben wir den Namen umbenannt, den Hasen in Holy. Holy heißt heilig. Und ihr könnt es glauben oder nicht, dieser Hase hat nicht mehr gerammelt danach. Das heißt nicht, dass manche Dinge nicht heilig werden, aber wisst ihr, das war extrem ungünstig. So, was wäre, wenn die Namen, die wir einander geben, mehr Auswirkungen hätten, als wir bisher dachten? Hast du mal über deinen Namen nachgedacht? Ich mag so Namen hier wie, da sitzt Siegmund, Sieg im Mund. Ey, das ist ein cooler Name. Wir haben alle unsere Kinder ganz bewusst so genannt, wie wir wollen, dass sie in ihrem Leben dastehen. Vielleicht sagst du, ja, Mist, ich habe Pech gehabt, du bist ein blöden Namen. Es gab mal einen Ministerpräsidenten, der hat einen Nachnamen gehabt, den wolltest du nicht. Der Erwin Teufel. Na gut, da kann der Mann nichts für. Er kann sagen, ich binde diesen Nachnamen und nehme jetzt den Erwin oder dann nehme noch eine Bedeutung zusätzlich für mich. Das ist okay. Wir können für manche Dinge nicht, aber wir können durchaus mit unseren Worten immer Dinge verändern. Egal, wie die scheinbar erstmal festgelegt wurden. Aber trotzdem ist gut, wenn du schon festlegen kannst, wenn du Kinder bekommst, denk gut über die Namen nach. Die Namen werden Auswirkungen haben. Preis sei Gott. Wisst ihr, auch heute haben Worte große Kraft. Man weiß, oder wenn du dich damit beschäftigst, weißt du von dem Beruf des Todsprechers. Das sind Leute im okkulten Bereich, hauptsächlich so im indischen Bereich, aber auch in Japan gibt es diese Berufsgruppe oder diese Typen, die tatsächlich Leute totsprechen angeblich können. Wie auch immer. Ich habe es noch nicht überprüft, ob es funktioniert. Aber ich weiß, wir waren mal eng befreundet mit einer Wahrsagerin und die kannte einen der oberen Wahrsager hier in Deutschland und der sagte über sich, ich kann aus der Ferne töten. Hab's auch nie überprüft. Aber wir wissen, im okkulten Bereich gibt es einige Dinge, die schwierig zu glauben sind, aber die gesetzmäßig genauso funktionieren wie das, was wir im Glauben tun und wir Heilung erleben und diese Dinge. Die arbeiten nur mit der anderen Seite. Und auch die hat eine gewisse Kraft, wenn auch nicht über uns Christen, aber dennoch über andere Menschen. Nahezu jeder Kampf, jeder Krieg, der je geführt wurde, hat mit Worten begonnen. Worten des Missverstehens, Worten der Aggression, Worten der Angst. Die einen wollen angreifen, die anderen fürchten, dass sie angegriffen werden und dann gibt es Krieg und so, ne? So laufen die Dinge ab. Jeder Streit, den du erlebt hast in deinem Leben, hat mit Worten zu tun. Ich glaube, es gibt kaum einen oder keinen, der ohne Worte stattfindet. Da ist immer irgendein Wort gefallen, das hat irgendwas bewirkt. Und du hast reagiert und vielleicht war dein Wort auch nicht das Weiseste. Und dann schaukelt man sich hoch und Dinge gehen anders aus. Scheidungen beginnen mit Worten. Jede Affäre beginnt mit Worten. Worte können in jede Richtung eben wirken. Worte von einer Amtsperson gesprochen sind in der Lage, Zustände zu ändern. Im Standesamt zum Beispiel, das haben wir jetzt vor uns als Familie, da wird jemand zu unserer Tochter und zum Dennis sagen, ich erkläre euch hiermit zum Mann und Frau. Und von diesem Moment an sind beide verheiratet. Die haben einen neuen Stand. Sind nicht mehr zwei Einzelpersonen, jetzt ist es ein Ehepaar. Worte drücken das aus. Worte setzen das in Kraft. Wenn du mal ein Gerichtsverfahren beobachtet hast, dann macht das Wort des Richters zum Schluss den Unterschied zwischen Freiheit und Gefängnis oder in einigen Staaten zwischen Leben und Tod. Ein paar geschriebene Worte in einer Tageszeitung können eine politische Karriere für immer zerstören. Worte. Worte der Verleumdung, die sich ausbreiten, die haben manchen in Selbstmord getrieben. Wir kennen traurige Geschichten von Schulen, wo gemobbt wurde, mit Bildern und Worten, wie es Menschen zerstört hat. Einfach, dass irgendjemand irgendwas gesagt hat und das wurde dann multimedial verbreitet und viral rausgeschickt. Und es hat ein Menschenleben zerstört. Worte. Was würde die Leute denken? Es entscheidet bei einigen über glücklich sein oder eine Katastrophe. Ich werde nie vergessen, ein Bekannter aus dem Schwäbischen hat gesagt, ja, wir haben immer Samstagmorgens um 7 Uhr spätestens die Bettwäsche rausgehängt aus den Fenstern. Und dann haben wir es wieder hingelegt. Damit die Leute nicht denken, wir schlafen lang, weißt du? Solche Stilblüten kann es führen. Menschenfurcht ist eine weit, weit, weit verbreitete Sache. Ich glaube, der Angstlevel in Deutschland war seit dem Krieg nicht mehr so hoch wie heute. Er ist allgegenwärtig, überall. Leute fürchten sich vor allem Möglichen, vor Kontakten, vor einem Virus, vor ganz anderen Sachen, vor Arbeitslosigkeit, vor finanziellen Nachteilen, vor Lebensverkürzung und so weiter und so fort. Angst ist gerade ziemlich weit verbreitet und auch Angst entsteht durch Worte und wird durch Worte verbreitet. Aber preis sei Gott, da gibt es noch was entscheidend ist. Nämlich, der Psalmist sagt, durch das Herrn Wort ist der Himmel gemacht und all sein Heer durch den Hauch seines Mundes. Hier haben wir wieder die Schöpfungskraft unseres Gottes. Als Jesus, Gottes Sohn, auf dieser Erde lebte, sprach er mit Worten der Macht. Und es änderte sich ein Zustand dramatisch, wenn er zum Beispiel Kranke heilte oder Tote wieder ins Leben rief. Stellt euch vor, wie das war, als er Lazarus rief. 4 Tage nach seinem Tod kam er ja erst an, hat er extra noch ein bisschen gewartet, damit es so richtig wundervoll wurde. Und steht da vor dem Grab. Ich meine, oh, er stinkt schon, sagte die Schwester. Und er sagt, Lazarus, komm raus. Halleluja. Was geschah? Er kam. Amen. Er kam. Ja. Worte. In Macht, in Vollmacht gesprochen, in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Das ist hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das gilt übrigens auch für die Zukunft. Denn Jesus kündigte an, habe ich jetzt nicht als Folie hier, aber Johannes 5, 25. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Wir wissen, dass das geschah zu Ostern. Dass die Gräber aufgingen und gläubig Gestorbene zurück zu ihren Familien geschickt wurden. Das ist Fakt, das ist passiert. Nicht nur einer, es waren viele. Und wir wissen, es wird sich wiederholen. Am jüngsten Tag. Und ich verrate euch nichts Neues, wenn ich sage, der jüngste Tag war noch nie so nah wie heute. Amen. Nein, ich sage nicht, morgen wird es sein oder im nächsten Jahr. Aber ich weiß einziger, er war nie so nah wie heute. Die nahe Todeserwartung oder die nahe Auferstehungserwartung sollten wir haben. Die sollten wir uns auch nicht rauben lassen, nur weil wir denken, naja, jetzt haben wir schon 2000 Jahre Leute geglaubt und sind wieder gestorben. Ja, kann passieren. Vielleicht sind wir auch solche, die trotzdem sterben und der Herr kommt erst nach uns wieder. Das wissen wir nicht. Aber immer so zu leben, wie wenn er morgen käme, das ist weise. Das empfiehlt uns der Herr sehr klar. Nun lass uns mal anschauen, Worte haben ja ihren Ursprung in unserem Denken. Deswegen müssen wir uns wissen, wo kommt unser Denken eigentlich her? Wir haben diese 3 Einfallstore unseres Denkens. Wir haben A, unsere Augen, also Dinge, die wir sehen, beeinflussen, was wir denken. Deswegen ist es sehr wichtig zu überlegen, was siehst du dir an? Welche Fernsehserie erlaubst du in deine Augen zu kommen zum Beispiel? Welches Magazin, welche Nachrichten, welche YouTube-Videos? Was hörst du? Wem hörst du zu? Du musst sehr, sehr aufpassen, gerade in dieser Zeit, wem du zuhörst. Sehr aufpassen. In 10 Jahren weißt du genau, wer war total schräg daneben und wer nicht. Aber heute weißt du es nicht. Heute brauchst du Weisheit vom Heiligen Geist. Du musst ihn fragen, ist das in Ordnung? Und du wirst spüren, als Christ, du spürst innerlich, da ist eine Geisterunterscheidung, die steht uns zur Verfügung als Gabe. Und die brauchen wir in dieser Zeit. Wir müssen hineinspüren, was ist vom Herrn und was ist absolut nicht vom Herrn. Was macht Angst und was nimmt Angst? Das sind kleine Prüfmechanismen, die wir einsetzen können, um das zu prüfen. Aber das Wichtigste ist der Mund. Das Hören und Sehen ist ein Stück weit passiv. Zumindest, wenn ich nicht ständig weiter drauf schaue und weiterhin höre. Erstmal höre ich was und kann es vielleicht nicht mehr verhindern, dass es einfach passiert ist. Kenneth Hagin sagt mal, ich kann nicht verhindern, dass Vögel über meinen Kopf fliegen. Aber ich kann sehr wohl verhindern, dass sie ein Nest bauen auf meinem Kopf. Stimmt's? Dass sie sich niederlassen, Eier legen und das kann ich verhindern, okay? Was über mich fliegt, okay, das fliegt halt erstmal, aber dann kann ich auch wieder meine Richtung verändern. Aber mein Mund ist das unglaublichste Ding, um deine Gedanken zu prägen, was es gibt auf der Welt. Dein Mund ist wichtiger als jeder andere Mund hier. Wichtiger als meiner, wichtiger als jeder andere ist dein Mund. Wichtiger als der Mund Gottes. Wie kannst du sowas sagen? Du bist doch Pastor, weil es so ist. Dein Mund verrät, was du glaubst oder glauben wirst. Ja, aber das habe ich doch gar nicht so gemeint. Sag's noch 3-4 Mal und es ist, was du meinst. So entstehen Meinungen. Ist es dir schon mal passiert, du hast jemanden, einen neuen Arbeitskollegen gehabt und der sah aus irgendeinem Grund seltsam für dich aus. Vielleicht hat er schräge Schuhe angehabt oder eine komische Frisur oder hat ein komisches Wort, egal was. Und du hast diesen ersten Eindruck. Man sagt ja, es gibt keine zweite Gelegenheit für den ersten Eindruck. Und du hast in deinem Herzen beschlossen, das ist ein Idiot. Das würdest du als Christ nicht so sagen, aber eigentlich ist es, was du denkst. Und dann sagst du vielleicht einem Kollegen, hast du gesehen, der Neue, der ist so ein bisschen schräg, oder? Ja, habe ich auch gedacht. So, jetzt hast du es ausgesprochen, dein Mund. Dann der Kollege sagt das dann nochmal, oder ein anderer Kollege sagt, hast du gemerkt, der Neue, wie findest du den? Na ja. Oder Mitschüler, dasselbe Spiel, neuer Mitschüler in der Klasse. Und ehe du dich versiehst, hast du mit deinem Mund festgeklopft, wie du diese Person sehen willst. Dass die Person das nochmal ändert, ist relativ unwahrscheinlich, egal was sie tut. Es bräuchte viele, viele positive Worte aus deinem Mund, damit sich deine Meinung nochmal ändert. Und deine Meinung kann grottenfalsch sein. Vollständig daneben. Vielleicht hat die Person gerade einen schlechten Tag gehabt und ist morgens nicht richtig wach gewesen und hat da keine Ahnung. Aber du wirst dir nie mehr die Chance geben, zu sagen, ach, eigentlich ist er doch ganz in Ordnung. Also nie mehr heißt sehr unwahrscheinlich. Das sagen zumindest die Kommunikationsspezialisten. Es gibt wenig Chancen dazu. Deswegen, wir müssen gut überlegen, was wir denken und was wir vor allem mit dem Gedanken machen. Wenn wir ihn aussprechen, ist es so, wie wenn wir ihn sozusagen in Zement legen in unser Leben. So, der ist jetzt, der liegt jetzt, der wird fest, der wird, so ist das. Ja, aber ich finde den eigentlich ganz in Ordnung. Ach, du hast den noch nicht richtig. Du behauptest, und jedes Wort, das du machst, zementiert das, was du am Anfang gar nicht hast wissen können und bis heute nicht weißt, aber glaubst. Also dein eigener Mund ist das Ding, wo wir den Einfluss drauf nehmen können. Den Haupteinfluss. Auch die anderen Dinge können wir beeinflussen. Zumindest begrenzt an meinen Mund kann ich beeinflussen. Ich bestimme, was ich daraus sage. Wenn meine Bibel sagt, ich gebe eines Tages Rechenschaft über jedes unnütze Wort, dann lässt mich das immer wieder erzittern. Also das könnte dann eine lange, lange Zeit im Himmel sein, bis die ganzen Worte abgespult sind und ich Rechenschaft gegeben habe dafür. Aber es gibt eine Möglichkeit, das schon vorher zu verkürzen. Buße. Ha, vergib mir, dass ich über die Person das gesagt und gedacht habe. Vergib mir, ich reinige das jetzt und ich spreche jetzt aus. Ich denke über diese Person, das ist ein großartiger Mensch. Ich gebe ihm jede Chance. Ich segne ihn und so weiter. Und du wirst merken, wow, da passiert gerade was. Auf einmal gehst du gegen einen Gedanken vor. Aber bevor ich da näher drauf eingehe, vielleicht noch eine andere Sache. Die Neurobiologie hat ja diese Zahl in den Raum gestellt. Dr. Carolyn Leaf hat die weit verbreitet. Ihr habt das, die letzte Pflichtlektüre vielleicht gelesen, da ist diese Zahl ebenfalls drin. Also 75-98% aller physischen, wir reden jetzt nicht mal von den psychischen, da ist die Zahl ähnlich hoch, noch höher sogar. Aber die physischen, also die körperlichen Erkrankungen, egal, Bluthochdruck, Diabetes, Krebs, was auch immer, die meisten davon, mehr als 3/4, haben ihren Ursprung in unseren Gedanken. Jetzt fühle ich mich gerade schlecht, wenn ich irgendeine Krankheit habe. Mist, jetzt bin ich doch irgendwie schuld. Darum geht's nicht. Wir alle sind schuld an so viel. Wir alle haben so viele falsche Worte gemacht, so viele falsche Gedanken gedacht. Es geht nie um das, was war. Wir alle könnten da jetzt irgendwas erzählen. Darum geht's nicht. Es geht darum, von jetzt in die Zukunft zu schauen. Wenn das so ist, und ich glaube das, dann kann ich von jetzt an etwas verändern. Ob das alles wieder verändert, ob ich die Diabetes auf Null kriege damit oder, das ist auch nicht wichtig, aber es wird besser. Versteht ihr? Es wird besser. Ich kann von heute an ganz praktisch mit Worten Dinge verändern. Danke, danke, danke. Ja, wir sind in Deutschland. Man denkt das Amen. Aber weißt du, wenn du es aussprichst, macht es mit dir was. Ich freue mich auch, aber mit dir macht es was. Amen heißt nämlich, es sei. Es sei. Es ist ein Ding in Existenzsprüchen. Es ist eigentlich Amen. Es ist nicht so, ist es. Es ist, okay, es sei. Es sei in mir. Amen heißt, ich nehme es mir. Das ist, weshalb ich so oft Amen brülle, wenn ich da sitze und andere predigen. Weil ich will das alles haben. Ich brauche das. Ich brauche das Zeug. Ist gut. Gutes Zeug, was du hier kriegst. Okay, nicht bewusstes Denken hast du auch. Und das treibt das bewusste Denken an. Warum ist das wichtig? Dein Verstand ist unterteilt in den bewussten Bereich, also in das, was du aktiv denkst, was dir gerade so einfällt, was du tust. Dein Leben letztendlich ist der bewusste Teil. Aber dann gibt es den nicht bewussten Verstand. Und dieser Teil in dir treibt den Bewussten an. Wenn also der Bewusste, das, was ich eben realisiere, von etwas angetrieben wird, dann möchte ich gerne wissen, was ist denn das, was mich antreibt und wie kann ich darauf Einfluss nehmen, oder? War mein erster Gedanke zumindest. Also dein nicht bewusster Verstand ist für 90-99% dessen verantwortlich, wer du bist, was du sagst und was du tust. Ups. Dann ist das Ding doch schon wichtig, oder? Ja, kommt Leute, schlaf nicht ein. Ist es wichtig, wenn ich weiß, dass mich was zu über 90% beeinflusst, ist es wichtig? Ja. Ich find's wichtig. Richtig wichtig. Weißt du, deine ganze Weltsicht ist auf dem gegründet, was du in deinem Gedankenleben aus deinem nicht bewussten Verstand gepflanzt hast. Alles, was du siehst, alles, wie du was einschätzt, hängt damit zusammen. Und was noch interessant ist, ist, dass der nicht bewusste Bereich 24 Stunden am Tag arbeitet. Der Bewusste nur, solange du wach bist. Mit anderen Worten, deine Träume speisen sich aus deinem nicht bewussten Verstand heraus. Noch eine Zahl. Dein bewusster Verstand verarbeitet 2000 Aktivitäten pro Sekunde. Das ist schon ziemlich viel. Was, ob du 2000 Briefmarken in einer Sekunde aufkleben vorstellen kannst? Oder auch nur 2000 Mal das in einer Sekunde? Ich meine, 2000 Aktionen schafft unser Bewusstsein. Das ist schon ganz nett. Aber der nicht bewusste Verstand, der arbeitet mit 400 Milliarden Aktionen pro Sekunde. Also man könnte sagen, der bewusste Verstand ist ein bisschen langsamer. Richtig? Unwissend. Nun, deine Gedanken sind sichtbar. Für einige Leute. Deine Worte, die du sprichst, drücken etwas von dem aus, was du denkst, zum Beispiel. Wenn du mich jetzt hier hörst, dann weißt du einiges von dem, was ich denke. Weil ich rede mit dir. Okay, in jedem privaten Gespräch passiert es. Es hat immer, lügt sich an. Aber normal, wenn du mit jemandem redest, du kriegst ein bisschen was von seinen Gedanken mit. Wo steht der gerade, was beschäftigt ihn und so weiter und so fort. Mimik und Gestik, ja, verraten manchmal mehr von deinen Gedanken als die Worte des tun. Je nachdem, wie du gestrickt bist, kannst du mit Worten vielleicht noch eine Unwahrheit sagen, aber mit den Augen merkst du dann, ist es so oder ist es nicht. Einige machen das durch künstlerische Ausdrucksweisen. Vielleicht malen sie Bilder oder schreiben Musik und drücken dadurch ebenfalls ihre Gedanken auf und machen sie sichtbar für ihre Umgebung. Ich bin sicher, wenn ich dich so 2-3 Tage beobachten dürfte, 24 Stunden am Tag, dann wüsste ich hinterher viel, viel mehr von dem, was du wirklich denkst. Richtig? Und du bei mir auch. Weil die Beobachtung lässt Rückschlüsse zu auf das, was ich wirklich denke. Und warum ist es wichtig, dieses Ding zu wissen, auch gerade von dem nicht bewussten Verstand? Vielleicht hilft euch das hier. Das ist eine Aussage, die kann ich nicht oft genug machen. Wir denken ja immer, ja, mit Gedanken verändere ich durch, wenn ich halt einfach andere Sachen denke, das Gegenteil denke. Das ist ein netter Gedanke, aber es wird nicht funktionieren. Es reicht nicht aus. Gedanken änderst du ausschließlich durch Worte. Wir hatten eben das Beispiel in der Schule, der Mitschüler, der Neue, der schräg aussieht. Jetzt kann ich sagen, ich sage einfach nichts mehr. Was passiert? Deine Gedanken bleiben etwa dieselben wie bisher auch. Du hörst anderen Leuten zu, die vielleicht nach wie vor negativ reden, und es reicht, damit dein Negativspiegel bleibt dieser Person gegenüber. Oder du fängst an und behauptest das Gegenteil. Ja, eigentlich ist der doch ganz in Ordnung. Guck mal, der hat mir hier von seinem Pausenbrot was angeboten oder hier von seinen Süßigkeiten. Das scheint ganz in Ordnung zu sein. Hä, der? Ja, aber der hat so schräge Schuhe an. Das sind doch coole Schuhe, guck mal genau hin. Die hat man früher angehabt, so meine Eltern haben auch so Schuhe. Du kannst immer was Positives sehen, wenn andere negativ sehen. Du kannst dich immer entscheiden, von welcher Seite aus du Dinge beleuchtest. Richtig? Ja. So machen wir das doch. Ich habe mal der Ehepaare, die sind schon mehr als 5 Jahre verheiratet. Und wenn du mehr als 5 Jahre verheiratet bist, weißt du genau, solltest du wissen, weißt du ab jetzt, dass wenn du etwas anderes sagst, als das, was du siehst oder zu sehen glaubst, oder fühlst oder zu fühlen glaubst, du die Dinge veränderst, die du sehen wirst und glauben wirst. Oh Schatz, du hast aber zugenommen. Wie oft sagst du das deiner Frau oder deinem Mann? Was macht das mit dir? Dein Bild innerlich wird immer, ist der fett. Der wird immer fetter. Guck mal, den Bauch. Walross. Was macht das mit der Erotik im Kinder? Also was macht das mit den Gefühlen? Es wird weniger. Okay? Andersrum bei Frauen genauso. Nun, der Fakt, dass wir älter werden, heißt ja nicht, dass wir hässlicher werden. Wir werden immer spannender. Wir werden immer interessanter. Meine Frau sagt immer, Mensch, du hast immer mehr erotische Nutzfläche. Was wäre, wenn wir uns gewisse Worte auch zu uns selbst nicht erlauben würden? Sondern wir sprechen das aus, was wir wollen, und sprechen Dinge in Existenz. Meine Frau wird vielleicht körperlich genau dieselbe sein wie vorher, aber vom Begehren her, von der Attraktivität her, wird sie mehr und mehr zunehmen. Und ich habe jetzt eine Frau, ich kann es natürlich leicht sagen, ich habe ja nichts Negatives zu sagen bei ihr. Vielleicht sagst du, ich habe nicht das Glück. Dann, ihr wisst, worauf ich raus will. Deine Worte gestalten deinen Ehepartner mehr als die Worte irgendjemand anderem. Das hast du schon mal erlebt, dass andere Leute mit deinem Mann flirten, andere Frauen, vielleicht auf der Arbeit, denkst du, hä, ist noch ganz bescheuert, warum flirten die mit meinem Mann? Ja, weil sie ihn mit Augen sieht, mit denen du ihn sehen solltest. Ja, aber mir ist denn nicht so, wie bist du denn? Einer muss anfangen, einer muss immer anfangen. Und im Eheabend kann man darüber reden, gemeinsam. Aber mach mal Worte, die du glaubst, statt die Worte, die du meinst zu sehen und zu fühlen. Und verändere deine Gefühle und verändere das, was du siehst. Und das funktioniert. Ich mache das seit vielen Jahren. Ich habe die Traumfrau aller Traumfrauen. Da gäbe es kein Modell, was ich austauschen würde gegen sie. Keins. Keins. Never ever. Weil ich habe die Beste. Und ich weiß, dass es so ist. Weil es ist seine Tochter. Der eine Schwiegerpapa ist nicht mehr da, aber der andere ist da. Pass auf, wie du mit seiner Tochter umgehst. Dennis muss aufpassen, wie er mit meiner Tochter umgeht. Ja, wir müssen aufpassen, wie wir mit den Töchtern von anderen Männern umgehen, oder? Wir Männer wissen das. Das ist weise. Das ist gut. Weil irgendwann haben wir Töchter. Da wollen wir auch, dass die Männer mit unseren Töchtern so umgehen, wie wir das dann auch getan haben, hoffentlich. Okay. Wenn ich mit meinen Worten Dinge gestalten, Dinge verändern kann, mein eigenes Denken verändern kann, dann produziere ich etwas mit jedem Wort, was ich sage. Mit jedem Wort, auch was ich sehe, ein Stück weit auch was ich höre. Deswegen wissen wir, der Glaube kommt aus dem Hören des Wortes Gottes. Welcher Glaube? Der biblische Glaube. Der Glaube, mit dem allein ich Dinge verändern kann, die nichts sonst verändern kann. Richtig? Das heißt, mit was umgebe ich mich? Wie viele Worte von wo lasse ich in mein Leben einfließen? Es entsteht etwas, ich nenne das geistliche Intuition. Das entsteht durch jedes Wort Gottes, was du in jeder Weise aufnimmst. Und besonders in die du aussprichst. Wenn du in neuen Zungen betest, passiert viel mehr, als was du ahnst. Du baust deinen inneren Menschen auf. In einer Art und Weise, wie es kein physisches Wort kann. Aber auch mit jedem Wort Anbetung. Wenn du hier Anbetungschance hast und du kannst Gott anbeten, da gibt es immer wieder Leute, sehe ich, die sitzen da. Vor allem die, die immer denken, die wären die Klügsten, die Jüngsten, die sitzen da. Ich, hallo? Du wirst gerade verführt. Warum lässt du dich nicht verführen? Zu guten Worten. Zu Worten, die dein Leben für immer verändern können. Ja, ich bin gerade so depressiv. Ja, dann fang an und sing lauter als alle anderen. Dann sehe ich doch affig aus. Dann sehe ich affig aus. Für Gott affig auszusehen hat noch nie jemandem geschadet. Oh, Gott stellt sich zu denen, die affig aussehen für ihn. Wo andere denken, warum steht denn der da? Ist überhaupt nicht cool. Hey, ist cool zu stehen und Gott anzubeten. Ist cool, hier zu knien und sagen, Gott, ich gebe dir mein Leben einmal mehr. Es tut mir leid, dass ich dich so kalt behandelt habe. Dass du mir so egal warst. Dass mir Dinge so wichtig geworden sind. Glaubt ihr, ich tue das nicht ab und zu? Ich brauche das immer wieder mal. Ganz klar, Hinkehr, Umkehr, sagen, Gott, ich will ganz dein sein. Und dann passiert jedes Mal was. Ja, nimm zu. Und ich nehme ab. Wollt ihr auch abnehmen? Ja. Ihr kennt den Gedankenproduktionsprozess, wenn ihr hier schon mal in der Gemeinde wart. So 3-4 Mal. Das ist ein simples Modell, was ich entworfen habe, um zu zeigen, was passiert. Meine Gedanken und meine Gefühle bestimmen meine Haltung. Ich glaube, da sind wir uns einig. Das, was ich denke über Person X, über Politiker Y, über Corona, über egal was, bestimmt meine Haltung zu dem Ganzen. Richtig? Und meine Haltung wiederum bestimmt das, was ich damit tue. Meine Handlungen. Das sind meine Entscheidungen, das sind meine Worte, das sind meine Taten. Man könnte auch sagen, ich gucke dir lang genug zu und ich weiß, was deine Haltung ist. Stimmt's? Und dann weiß ich auch, was deine Gedanken sind. Aha, so kann ich Rückschlüsse machen. Aber du sollst nicht Rückschlüsse auf die Gedanken und Gefühle anderer nehmen, sondern auf deine eigenen. Weil wenn du das für dich anwendest, kannst du eine Menge profitieren davon. Du beobachtest dich, was zu sagen und denkst, warum sage ich das denn jetzt? Das meine ich eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich einen Streit. Ah, was war das? Dann prüfst du deine Haltung. Ah, du hast eine schräge Haltung da installiert, der Person gegenüber. Dann musst du aufräumen. Buße, Vergebung, neue Saat. Herr, vergib mir, dass ich über die Person so gedacht habe. Und dann zur Person gehen, vergib mir, dass ich das gesagt habe. Das habe ich überhaupt nicht gemeint. Das war total blöd. Und dann kann wieder Gutes wachsen, richtig? Weil, ihr ahnt schon, aus den Handlungen und Entscheidungen entstehen meine Gedanken und Gefühle. Und wir wollen alle gute Gefühle. Wir wollen alle die richtigen Gedanken haben, oder? Aber wenn wir die falsch speisen mit falschen Dingen, dann landet da Müll. Wenn du dir einen Zombie-Film nach dem anderen anschaust, kann sein, dass du die Freude am Leben verlierst. Du siehst überall nur noch Organe rumliegen und Körperteile und schmatzende Viecher. Ich meine, es gibt Leute, die lässt das völlig kann, aber andere kriegst du in Albträume und merkst, ey, du, weil das nicht Leben transportiert, sondern eigentlich eher Tod, oder? Ich will jetzt nichts schlecht machen, nichts, weder das eine noch das andere, aber ihr wisst, was ich meine. Für den anderen ist das eine simple Serie, die völlig harmlos scheint, aber die beschäftigt dich. Vielleicht, weil da Ehebruch vorkommt oder irgendeine hübsche Frau ständig mehr zeigt, als sie zeigen sollte. Keine Ahnung, was es ist. Was lassen wir rein? Das ist, was rauskommt. Preis sei Gott. Und wir wissen, dass dadurch Spiralen entstehen, die entweder rauf oder runter gehen. Je nachdem, mit was ich mich speise, die einen landen in Depressionen, weil wir hatten niemals mehr Depressionen in Deutschland als heute. Weil Angst niemals größer war als heute. Und zwar in vielen Bereichen, habe ich eben kurz darüber gesprochen. Wenn ich Ängste ausspreche und sie immer wieder wiederhole und sie mir immer wieder anhöre. Ich meine, ich höre auch einmal am Tag in der Regel die Tagesschau, aber nicht jede Stunde. Ich kenne Leute, die hören sie grundsätzlich überhaupt nicht, weil das mit ihnen was Negatives macht, weil sie dann Angst aufbaut. Dann würde ich sie auch nicht anschauen. Es gibt Dinge, die muss ich mir nicht anschauen. Je nachdem, wie sensibel du gestrickt bist, achte darauf, wie reagiert dein Geist, deine Seele auf Dinge. Was für den einen okay sein kann, kann für dich total schlimm sein. Lass dich nicht vergewaltigen. Du musst nicht das machen, nur weil es andere machen. Sei weise, geh mit dir gut um. Du bist verantwortlich für dich selbst. Also wenn ich den Kreislauf nicht kenne, nie darüber nachgedacht habe, dass es so einen Gedankenproduktionsprozess gibt und dass ich da tatsächlich eingreifen könnte, dann bleibe ich mein Leben lang eine reaktive Person. Ich bin Spielball von anderen. Von Fernsehen, von Medien, von anderen Leuten, die mich umgeben und werde dann eben so sein, wie die sind. Und wenn das nicht wirklich positive Leute sind, hast du wahrscheinlich ein Problem. Aber ich kann das verändern. Ich kann eingreifen an den Haltungen oder am meisten an den Handlungen. Ich kann in meinen Worten anfangen, etwas zu verändern. Das wird Auswirkungen haben auf die Spirale. Die wird sich auf einmal rumdrehen. Vom Negativen auf einmal dreht sie sich richtig rum. Und hab da auch Geduld. Das darf auch eine Zeit dauern. Das ist nicht von heute auf morgen alles dann Jubel, Trubel, Heiterkeit. Aber die Richtung stimmt. Und ihr wisst, die Richtung ist wichtiger als die Geschwindigkeit. Achte auf die Richtung in deinem Leben. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Humor mitgebracht. Das ist die Geschichte von Hans. Jemand erzählte Hans, Olaf Scholz ist ein Veganer. Nun hatte Hans schon ohnehin die ganze Zeit so ein komisches Gefühl bei dem Knaben und dachte, da stimmt irgendwas mit, stimmt mit dem nicht. Der hat so einen komischen Dialekt und diese Frisur und irgendwas. Und dann hört er die Worte, Olaf Scholz ist ein Veganer. Und jetzt kapiert er, ja, er hat schon die richtige Richtung gehabt. Wisst ihr, Hans mag keine Veganer. Seine Mutter hat ihn immer gezwungen, Salat und Gemüse zu essen. Er hat das gehasst. Und seitdem, er hasst Veganer, aufrichtig. Dann beobachtet er kurz nach dieser Aussage seines Freundes in der Nachrichtensendung, wie Olaf Scholz an so einem Bankett sitzt und vor sich eine Salatschale hat. Ah, es stimmt also wirklich. Er wird wirklich überzeugt davon, aber will noch eine Sache checken. Geht mal ins Internet und guckt mal, ob es da noch andere Belege für gibt. Gibt einen Olaf Scholz-Veganer. Und tatsächlich, er findet im sozialen Netzwerk seiner Wahl eine Gruppe, die heißt Olaf Scholz ist vegan. Und da hat er Dutzende von Leuten, die Dutzende von Beweisen liefern, Bildern, wo er einen Apfel in der Hand hält, oder Auszüge aus einer Rede, so Halbsätze, wo klar zum Ausdruck kommt, das muss ein Veganer sein. Also es ist wirklich schlimm, ihm geht's ganz schlecht danach. Und dann kam schließlich eine Aufnahme eines engen Mitarbeiters von Olaf Scholz, die dann dort gepostet wurde und die hat Folgendes ausgesagt. Herr Scholz sei ein Erbsenzähler. Das nahm jetzt den letzten Zweifel. Hans war jetzt ganz, ganz sicher. Dann kam ein Foto, wurde gepostet in den normalen Medien, wo Olaf Scholz eine Hähnchenkeule in der Hand hielt. Es war erstmal alle Furore in der Community, ne? Aber dann erklärte einer ganz sachlich, was der Grund sei. Nämlich, er wollte sicher damit andere warnen vor dem Fleischkonsum. Also, es war ganz offensichtlich, Olaf Scholz ist ein Veganer. Das Problem ist nur, ihr ahnt es, die Haltung von Hans hat sich inzwischen durch Worte anderer und zuletzt durch seine eigenen Worte, die oft wiederholt wurden, so gefestigt, dass ein anderer Gedanke nicht mehr möglich ist. Hans glaubt nun, was er glaubt, und wird alles, was ihm diesbezüglich begegnet, dafür nutzen, sich das zu bestätigen, was er glauben möchte. Hans ist in einer sozialen Blase gefangen, so nennen wir das ja heute. Wir alle sind in solchen Blasen, müssen aufpassen, dass sich da nicht die falsche Blase um uns zutut. Und Leute, die tatsächlich glauben, Herr Scholz würde Fleisch essen, die belächelt jetzt Hans nur noch. Mit solch Unwissenden zu diskutieren, hat er rausgefunden, bringt nichts. Also das führt ihn dann extrem dorthin, dass selbst wenn Herr Scholz Hans gegenüber sagen würde, ich esse gerne und oft Fleisch, Hans das nicht mehr glauben würde. Weil er ja doch schon so viele vermeintliche Beweise für seine vegane Aktivitäten gesammelt hat. Seht ihr, was für eine Macht Worte haben? Was hat Hans gemacht? Er hat einfach die eine Sache immer und immer wiederholt. Er hat sich Leute gesucht, die das auch sagen. Und so wurde das natürlich ganz klar. Wir hatten es in der Gemeinde immer wieder mal, dass Leute sagen, ach, ganz viele aus der Gemeinde sind gegen das und das, Pastor, was ihr da entschieden habt. Und ich frage ja inzwischen, mir, seit über 30 Jahren im Jeans, ich weiß, was es ist, war, okay, wer sind denn die ganz vielen Leute? Ei, das ist die Helga und die Rita. Okay, und die anderen? Naja, ein bisschen noch der Karl-Heinz. Okay, die vielen Leute. Gut, lass uns doch mit den vier Leuten mal reden, was dann gewollt ist. Und dann klärt sich das, wisst ihr? Aber diese Person glaubt, es sind ganz viele, die so denken. Dabei ist es eigentlich nur der Kreis um ihn herum. Und der fühlt sich dann natürlich an wie die Mehrheit, ist ganz klar. So, wir müssen aufpassen auf unsere eigenen Worte. Wir kreieren diese Dinge nämlich. Das passiert gerade ganz viel, in ganz vielen Bereichen. Dieses lustige Beispiel soll zeigen, wie der Gedankenproduktionsprozess funktioniert und wie schnell ich in einer Spirale landen kann, die ungut für mich oder für andere ist. Wenn ein Arzt dir eine Diagnose stellt, und wisst ihr, dass Ärzte nicht allwissend sind, dann sollten wir natürlich weise damit umgehen. Aber wir müssen diese Diagnose jetzt auch nicht wiederholen, bei jedem. Der Arzt hat gesagt, ich habe das und das, und das wird wahrscheinlich so und so ausgehen. Das könnte so und so ausgehen und vielleicht wird es sogar so und so ausgehen, wenn du nichts anderes machst. Aber was wäre, wenn du jetzt sagst, Moment mal, meine Worte kreieren Wirklichkeit. Was wäre, wenn ich sage, okay, das ist die Diagnose jetzt, aber mein König und Gott sagt das und das über mich aus. Und ich habe mich entschieden, mich darauf zu stellen. Ja, ich nehme meine Medikamente, alles gut, aber ich nehme ein Medikament öfter. Leute, wenn wir das Wort Gottes öfter nehmen würden, wir hätten viele Diskussionen auch im Leib Christi nicht. Wir hätten vieles, was zurzeit passiert in Gemeinde mit Spaltung, wir hätten das nicht. Das Wort Gottes, und zwar in allen Bereichen, auch die, die uns nicht gefallen, ist bindend und maßgebend. Richtig? Nicht nur unsere Lieblingsstellen. Es kann nämlich sehr entscheidend sein, weißt du, was du über deinen Ehepartner denkst, über deinen Kollegen, über deine Gemeinde oder auch über Gott. Leute gehen manchmal so weit, dass sie tatsächlich ihre eigene Meinung über Gottes Wort stellen. Sagen, Gottes Wort sagt zwar, aber eigentlich, ich empfinde das hier, ist jetzt hier richtig. Ich sage das zurzeit auch einigen Leuten, sage, ihr seid völlig daneben. Was ihr hier tut, ist nicht in Ordnung. Ich sage das in Liebe, weil ich liebe die Menschen. Ich weiß, sie wollen gar nicht das Richtige tun, aber wenn ich zu oft die falschen Worte gemacht habe, dann bin ich drin. Und ich sehe es gar nicht mehr. Aber als Pastor ist meine heilige Aufgabe, darauf hinzuweisen. Habe ich heute noch gelesen. Titus und Timotheus kriegen das ständig gesagt. Pastor, sag ihnen, wenn sie falsch liegen. Sag es deutlich. Sei nicht zu lieb, weil das hilft nichts. Dann nehmen sie Schaden. Oh mein. Was wir für wahr halten, ist sehr entscheidend. Und die Wahrheit hat einen Namen. Und der ist immer noch derselbe. Jesus Christus und das Wort Gottes sind die ultimative Wahrheit. Und was sich damit nicht abdecken lässt, Leute, seid vorsichtig, lasst die Finger davon. Wir müssen alles an dem messen, was wir tun und was wir glauben. Ist ja auch Christen gehen schnell in die Irre. Passt auf euch auf. Nicht jetzt in Corona-Zeiten allein. Es gibt tausend Sachen, wo uns das passiert. In 34 Jahren habe ich so viel gesehen, wo Leute in die Irre gegangen sind, in irgendeinem Bereich. Und denkt nicht, mir kann das nicht passieren. Jedem von uns kann das passieren. Sobald wir das Wort Gottes ein bisschen zu weit aus dem Blick verlieren, ist alles möglich. Okay? Deswegen erinnere ich euch. Denkt an Judas. Der war mit Jesus unterwegs. Ich meine, hey, das war einer der Zwölf. Wir wissen, wie sein Ende war. Denkt an Hananias und Sapphira. Zwei sehr großzügige Gemeindemitglieder. Was ist passiert? Denk an Nikodemus. Das ist einer meiner Lieblingsbeispiele. Er war einer der sieben Diakone. Und er wurde Sektierer. Nikolaus, Entschuldigung, Nikolaus. Ja, Nikolaus, ein wichtiger Unterschied. Nikolaus. Und aus ihm heraus kamen die Nikolaiten. Und Jesus selbst, warnt vor den Nikolaiten. Stell dir vor, du würdest irgendwann da landen, dass Jesus selbst vor dir warnt. Obwohl du gut angefangen hast. Du warst einer der Diakone, du warst einer in der Kerngemeinde, einer der Schlüsselfiguren. Und dann bist du völlig in die Irre gegangen, hast eine Irrlehre draus gemacht aus dem, was du hattest. Und bist jetzt jemand, vor dem Jesus in der Offenbarung warnt. Herr, hilf. Nicht lustig machen über irgendjemand. Pass auf dich auf, okay? Pass auf dich auf. Ich habe zu viele gute Leute, auch gute Pastoren fallen sehen. Passt auf euch auf. Ich passe auf mich auf. Wir passen auf uns auf. Ist gut. Lass dir was sagen, weißt du, manchmal ist es die letzte Chance, wenn du selbst nichts mehr siehst, dass da jemand, der dich wirklich liebt, dir ganz klar sagt, ey, du bist falsch. Und dann gibt's eine Chance. Denk daran, Worte bestimmen deine Gedanken, Gedanken bestimmen deine Gefühle und deine Entscheidungen und deine Handlungen und Worte werden von den Gefühlen bestimmt. Nun, lass uns doch was Positives anschauen. Jetzt gehen wir mal ins Wort rein. 4 Bibelstellen aus dem Psalm und aus den Sprüchen. Zum einen, und ihre eigene Zunge bringt sie zu Fall, so dass sich jedermann entsetzt, der sie sieht. Das ist eine Aussage des Gerichts. Ja, alter Bund, ja, aber im Neuen wird es genauso sein. Auch hier wird meine eigene Zunge mich entweder nach oben oder nach unten bringen. Die Spirale funktioniert nach wie vor. Aber wie schlimm ist es, wenn irgendwann der Herr sagt, deine eigene Zunge hat dich zu Fall gebracht. Du hast da Dinge gesagt oder bist Dingen gefolgt, die dir in Schwierigkeiten gebracht haben. Psalm 19, lass die Worte meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Das sollte unser Gebet sein in diesen Tagen. Herr, hilf mir, dass ich die richtigen Worte mache. Ich weiß, wie schnell mein Mund manchmal ist. Ja, wisst ihr, was ich meine? Wenn der Mund schneller ist als mein Verstand. Und ich schieße zurück und denke, ach, was soll das jetzt? Was war das? Wem hat das genutzt? Niemandem. Es war lieblos, es kam gemein rüber, es hat nur den Streit weitergeführt, anstatt ihn zu beenden. Und was zu schlucken und sagen, okay, ist deine Meinung, ich lasse es mal stehen. Ah, ich sehe es anders. Sprüche 22, eine tiefe Grube ist der Mund fremder Frauen, wenn der Herr strafen will, der fällt hinein. Der Mund fremder Frauen. Ja, nicht der Körper. Die Verführung kommt immer durch Worte. Nicht nur von Frauen, geht andersrum genauso. Worte, fang an. Komplimente kommen vom anderen Geschlecht und denkst, oh, endlich sieht mich einer, weißt du, als Frau, endlich sieht mich einer, dass ich ein neues Kleid anhabe, mein Mann hat es nicht mehr gemerkt und andersrum genauso, der Mann, endlich wertschätzt mal einer meine Arbeit, die ich jeden Tag tue, meine Frau, die hat schon monatelang nichts mehr darüber verlauten lassen und das, was wir uns so wünschen, dass wir gesehen werden, das müssten wir zu Hause haben, das gehört dahin. Gute Worte solltest du machen. Ehre deinen Mann, ehre deine Frau. Mit allem, was du kannst. Mach eine Struktur, eine Kultur der Ehre in deiner Familie. Die haben wir in dieser Gemeinde. Die versuchen wir hochzuhalten über alles. Egal was ist. Wir wollen einander ehren und wertschätzen. Und schließlich von der Frucht seines Mundes nährt sich einer mit Gutem. Überleg mal, dein Mund. Ja, aber der Pastor, wenn der was predigt, das ist cool, da nähere ich mich von. Das ist auch in Ordnung. Aber dein eigener Mund, der das danach spricht, der vielleicht zu Hause die Predigt nochmal durchgeht, da kommt ja immer das Handout, da kannst du nochmal die Bibelstellen nachlegen. Und du sprichst das ja und sagst, das ist meins, ja genau. Und das macht was mit dir. Du nährst dich selbst, indem du das Wort Gottes auch mal laut liest. Das ist eine gute Idee. Weißt du, du wählst deine Worte und damit wählst du dein Leben. Und der Frucht seines Mundes sättigt sich der Mensch. Das ist nochmal eine zweite Bibelstelle aus den Sprüchen, die dasselbe sagt. Am Ertrag seiner Lippen ist er sich satt. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Diese Bibelstelle wird oft verwandt, um zu sagen, red nicht negativ über andere. Aber ich möchte sie heute im Kontext lesen. Sprich die richtigen Worte zu dir, zu deiner Ehe, zu deiner Familie, zu deiner Gemeinde, über dich selbst. Da ist so viel Kraft drin. Wir hätten keine Depression mehr in unserem Land, wenn das passieren würde. Weil diese Worte würden Stück für Stück alle negativen Gedanken, jede Traurigkeit ausmerzen, wenn wir Gottes Wort in unserem Mund führen würden, statt das, was andere sagen. Jetzt gehe ich ein bisschen schneller. Falsche Taste. Das will ich nur mal kurz gezeigt haben. Wir haben die Wahl. Nämlich zum einen, das sind die Werke des Fleisches, die hier genannt werden. Die möchte ich gar nicht alle erwähnen, die sind eh nicht positiv. Aber das Endergebnis ist, all diese Dinge transportieren Tod. Richtig? Sie alle transportieren Tod. Und so gut wie alle Werke des Fleisches beginnen mit Worten. Mit deinen Worten oder mit Worten anderer? Und demgegenüber steht die Frucht des Geistes. Nur ein Vers nach den Werken des Fleisches steht die Frucht des Geistes. Also du hast die Wahl, du kannst das eine oder das andere wählen. Und hier geht es um Liebe, um Freude, um Friede, um Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Das sind Worte voller Leben, voller Liebe, voller Freude, voller Frieden. Und auch die Frucht des Geistes beginnt immer mit Worten. Du kannst sie ohne Worte nur sehr schwierig ausdrücken. Liebe ohne Worte ausdrücken ist schwierig. Es geht schon mal. Eine Teller Suppe kann auch Liebe sein, aber das Wort dabei, Liebe gekocht, macht es noch wertvoller, oder? Ja, ne? Ihr seid so zurückhaltend heute, ihr seid so zurück. Ihr macht mir Angst. In Jesu Namen widerstehe ich da. Okay, ist kalt, ich verstehe. Ja. Wir haben jetzt schon 17 Grad, oder? 17 Grad? 17,1. Also für die im Livestream, wir haben hier ein Heizungsproblem und heute heizen wir alle mit unseren Körpern hier ein bisschen mit. Gut. Ja. Die höchste Motivation für unsere guten Worte ist das hier. Für die Audioaufzeichnung: Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was gut ist zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es den Hörern Gnade bringe. So, das ist ziemlich herausfordernd, oder? Kein schlechtes Wort. Kein schlechtes Wort. Philipper 4, Vers 8. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Wenn ihr alles vergesst, was heute war, diese Bibelstelle, bitte schreibt sie euch irgendwo hin, fotografiert sie ab und schaut sie euch jeden Tag die nächste Woche einmal an. Das ist eine der wichtigsten Bibelstellen, die es gibt, wenn du deine Worte in die richtige Richtung bringen möchtest. Weil alles, womit ich mich beschäftige, Augen, Ohren, mein eigener Mund, sollte so sein. Ja, aber was ist, wenn der Arschloch zu mir sagt? Dann sage ich, ich bin anderer Meinung. Was ist, wenn das Essen nicht schmeckt? Zu Hause. Dann schweige. Oder lobe das von dem Essen, was gut ist. Vielleicht der Nachtisch. Ja, da bin ich selbst noch am Trainieren. Ich bin da auch nicht immer gut. Aber das ist the way. That's the way. Lob die guten Dinge, die anderen Dinge, vor allem die, auf die du keinen Einfluss hast. Lass sie stehen. Wir werden die Welt nicht retten in der Weise, dass wir für alle alles regeln. Das wird nicht funktionieren. Wir müssen hinhören. Manchmal sagt der Herr, sag was dazu. Und sag was dazu. Manchmal sagt er, halt's Maul. Liebevoller, halt doch bitte den Mund. Also uns Männern sagt er manchmal, halt's Maul, Alter, echt, das reicht. Wir brauchen es manchmal vielleicht ein bisschen deutlicher. Aber es ist so. Manchmal reden wir einfach zu schnell und zu viel. Schweigen ist da wirklich Gold. Die Dinge sollten wir uns vor Augen stellen. Ja, soll ich denn nicht reden über den Ehebruch von meinem Kollegen? Nee. Auch nicht über das furchtbare Kleid, das meine Nachbarin angehabt hat gestern? Nee. Wem hilft das was? Baut das jemanden auf? Ist das eine Tugend? Ist das was Gutes? Ja, aber ich muss doch wenigstens reden über den, den sie im Nachbarort getötet haben. Da ist doch einer umgebracht worden. Da erzählen doch alle von. Okay, kannst du das erzählen, aber wofür? Unsere Ohren kitzeln nach so Sachen, aber baut dich das auf? Nee, es macht Angst. Was ist, wenn mir das morgen passiert? Nachbarort ist nicht weit. Seht ihr, was passiert? In welchem Kontext rede ich über Dinge? Das ist eine der wichtigsten Bibelstellen von meinem Leben, schon seit vielen Jahren. Ich bin immer noch nicht da, aber ich will dahin. Weil ich weiß, das ist that's the way. Und der Mandalorianer würde sagen, das ist der Weg. Okay, den Witz kennt jetzt keiner. Ihr seid ja keine Disney-Gucker. Oh doch, doch, okay. Okay, wie kann ich zum Schluss noch, wie kann ich gesunde Worte praktisch trainieren? Das eine habe ich schon kurz angesprochen, sei ein Lobpreiser. Ich weiß, hier sind einige und das ist völlig in Ordnung. Du sagst, das ist überhaupt nicht mein Musikstil. So, ja. Als ich mich bekehrt habe, ich war 20 und wir haben Lieder gesungen. Ich habe das hier schon mal vorgemacht. Ich will sein wie ein Baum, wie ein grüner Ölbaum in dem Haus meines Herrn. Ich vertraue meinem Gott, seiner Gnade für immer. Ich vertraue der Gnade des Herrn. So, das war nicht wirklich die Musik, mit der ich mich im Easy umgeben hatte in dieser Zeit. Aber irgendwie wusste ich, das ist was Wichtiges. Auch wenn es überhaupt nicht war 20 meiner Generation entsprach. Also habe ich diese Lieder gesungen. Und ich bin überzeugt, ich bin ein Stück weit heute hier, weil ich diese Lieder gesungen habe. Also auch wenn ich allein war, im Auto gefahren bin oder sonst wo. Und ja, es ist nie der Style. Was wir als Lobpreis heute kennen, das gab es vor 100 Jahren nirgendwo. Da hätten alle uns ausgerechnet, was soll das sein, Lobpreis? Mit Instrumenten und sowas, das war jahrhundertelang überhaupt nicht üblich. Also es geht nie um den Stil, es geht immer um die Worte. Und wenn hier Lobpreis angeboten wird, ich sage das immer wieder, es ist die Verführung zu guten Worten. Mach mit, egal ob du die Musik magst, ob du die Sängerin magst oder die Pianistin, oder es ist völlig egal. Nutz die Gelegenheit, dich trainieren zu lassen. Es ist ein gratis Training in guten Worten. Und diese Worte machen direkt was mit dir. Und die machen durch die geistliche Intuition langfristig unendlich viel mit dir. Also was heißt das? Sing mit, wenn dir gesungen wird. Und zwar ganz, steh auf, hier mach's wie Susanne, tanz, was auch immer. Mach, wie du es ausdrücken möchtest. Und schäm dich nicht. Lass es egal sein, was die Nachbarn denken. Ich mag, wenn Titus so schön laut und falsch manchmal mitsingt. Titus, ich liebe das. Du kannst auch richtig sehen. Manchmal bist du so laut, dann ist es ein bisschen schräg. Aber ich finde das so gut. Weil, ja, das ist Leidenschaft. Er macht's für den Herrn, weißt du? Darum geht's. Dann lieber 10, die falsch und laut singen, als ein Chor, weißt du? Ich weiß. Ich habe das immer geliebt. Ja, na, nicht immer, aber meistens. Manchmal schon fast auch anstrengend. Aber ist cool, die haben eine Art zu singen. Okay, anderes Thema. Wenn du die Worte nicht mitsingen magst, vielleicht gibt es manchmal auch Text, wo du sagst, ah, der Satz, da stehe ich nicht ganz hinter, geht mir auch so. Es gibt immer wieder mal moderne Lieder, die drücken manche Dinge nicht ganz so geistig aus, wie ich es machen würde. Und dann rede ich einfach in neuen Zungen, dann bete ich in neuen Zungen, singe ich in neuen Zungen. Neue Zungen sind nie falsch. Neue Zungen sind nie falsch. Neue Zungen sind nie falsch. Ja, ihr seid noch da, oh, wie schön. Und wenn ihr das auch nicht wollt, dann könntet ihr über die gesungenen Worte meditieren. Ihr könntet euch einfach hinstellen, hinsingen oder hier vorne, wisst ihr, ihr habt den längsten Altar in Limburg. Ihr könnt euch einfach hier hinknien und könnt die Augen zumachen und meditiert die Worte mit, lasst die Worte so tief in eure Seele reinfallen. Auch das macht was mit euch, wisst ihr? Augen, Ohren und eigener Mund. Also all die drei Dinge können mich hier segnen und mich mit Worten segnen. Nur bitte, bitte, sei auf keinen Fall Zuschauer oder gar Kritiker im Lobpreis. Du darfst das, aber das ist so dumm. Das ist dumm. Du verpasst die Chance dessen, was da mit drin ist. Aber ich glaube noch gar nicht so richtig an Jesus. Macht nichts. Selbst dann machen die Worte etwas Positives mit dir. Glaubt mir es. Leute, die Gott ehren, egal ob sie das alles so, schon so sehen, es macht was mit dir, was Gutes. Frieden kommt, Freude kommt. Okay, zweiter Tipp. Gebrauche Worte proaktiv. Also Worte des Dankens, des Lobens, des Segnens, der Bestätigung. Mach solche Worte immer wieder mal einfach so. Ich versuche das jeden Tag, wenigstens einer Person irgendwas zu sagen, was eigentlich ganz selbstverständlich zu sein scheint, aber doch wertvoll und wichtig und gut ist. Manchmal lobe ich das Lobpreisteam, obwohl die jeden Sonntag hier sind. Und manchmal ist ein Team da, das wird nicht gelobt, weil ich das letzte Woche gemacht habe, wie heute. Weil ich will es nicht als Ritual machen, ich will es bewusst machen, immer wieder mal jemand anderen, weißt du? Einfach ein Lob aussprechen, weil es ist so lobenswert, was hier passiert. Hier sind so viele fantastische Leute, alleine das. Stell dir vor, du kämst sonntags hierher mit der festen Absicht, heute spreche ich ein Lob aus. Zum Techniker, zum Besucherservice, zu jemandem vom Kinderdienst unten, zu jemandem hier im Lobpreisteam. Ey, überleg mal, jeder würde das machen. Ey, wir würden alle hier noch mit einem noch breiteren Lächeln rausgehen nach dem Gottesdienst. Weil jeder würde sich gesehen fühlen. Drittens, verbiete dir, über irgendjemanden negativ zu reden. Das ist das Schwierigste. Mit Abstand, weil wir haben eine Kultur des Negativredens. Wir reden viel mehr über negative Dinge, die wir beobachten, als über die positiven. Das ist in uns hineingepflanzt worden von Kindheit an. Aber wir können das ändern. Allein wenn du dich entscheidest, ich gebe gleich eine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen. Das könnte eine Entscheidung zu sein. Ich entscheide mich ab heute niemals wieder negativ zu reden über irgendjemanden. Wird es dir gelingen? Nein. Nein, es wird dir nicht gelingen. Aber die Entscheidung alleine ändert die Richtung. Und du wirst weniger und weniger und weniger in diese Falle tappen, die der Teufel hat. Weil der Teufel ist der Verkläger der Brüder. Ich habe keinen Job damit. Ist nicht mein Auftrag, ist nicht dein Auftrag als Christ. Wir sind die, die segnen. Richtig? Amen. Segnen heißt Gutes sprechen. Amen. Deswegen, wir werden so oft vor seinen Karren gespannt und das stinkt mir. Ich will das nicht. Ich will vor seinen Karren gespannt sein. Das ist das Joch, wo ich hingehöre. Vierter Gedanke, sei immer auf der Suche nach etwas Lobenswertem, etwas Gutem und sprich das dann aus. Egal, wo du hinkommst. Ich erinnere mich in meiner Zeit, als ich noch für eine Versicherung im Außendienst war, ich kam manchmal, gerade in so Asylantenheim, ich kam in Wohnungen rein, die würdest du und ich nicht als Wohnung bezeichnen, das waren Höhlen, das war eine Wohnkultur, die war so weit weg von allem, was ich kannte. Und da war es manchmal schwieriger. Ich hatte damals schon diesen Gedanken, ich will immer was Positives finden. Und es soll echt sein, ich will nicht darum umheucheln. Ich habe immer was gefunden, immer. Irgendwas, was da stand, ein Gegenstand oder eine Gardine oder die getäfelte Decke. Irgendwas war immer da, wo ich was Positives sagen konnte. Und das ist der Gedanke, den ich versuche auszusäen. Wenn wir so mit anderen umgehen, egal auf der Arbeit, in der Schule, zu Hause, immer das Positive suchen, es wird dir gelingen. Du wirst immer was finden. Und trainier das bitte zu Hause, ist der beste Ort dafür. Ja, aber da kenne ich schon alles, genau. Betone es doch mal. Oh, du hast aber schön geputzt heute. Ja, das mache ich doch jeden Tag. Ja, aber ich finde es toll, dass du es gemacht hast. Oh, okay, danke. Kleiner Unterschied. Oh Mann, ich finde es toll, dass du heute auf die Arbeit gegangen bist. Dass du Mühe machst, hier uns zu versorgen. Gerade wenn der Mann vielleicht der Hauptversorger ist. Ja, aber ich gehe jeden Morgen zur Arbeit. Ja, das finde ich toll. Du stehst jeden Morgen auf, gehst zur Arbeit und nimmst Verantwortung, holst die Kohle rein, dass wir hier das Leben führen können. Oh, danke. Weißt du, diese kleinen Dinge, die uns so oft abgehen, warum betonen wir sie nicht? Und alles, was du betonst, wächst. Deswegen haben wir oft Krisen, weißt du, mit Leuten. Weil wir betonen da die falschen Sachen. Und dann wird das Negative wächst. Du fühlst dich abgelehnt und dann lehnst du ab. Und dann entstehen Konflikte, Missverständnisse, anstatt dass jemand weiß, hey, ich bin geliebt. Der sieht mich. Ich werde anerkannt. Ich werde bestätigt. Alles verändert es. Und schließlich noch, gebrauche kühn und mutig Gottes Wort und seine Zusagen und handle, wie Jesus und die Apostel es taten. Sprich Menschen göttliche Heilung zu. Gewöhn dir das an. Wenn da jemand krank ist in deiner Umgebung, fragt, darf ich für dich beten? Dann sprich einfach aus, was das Wort sagt. Nicht, was du fühlst, nicht deine Ängste. Oh Gott, ich hoffe, du machst dir was. Und du sagst, Jesus, in deinen Streben ist das schon passiert. Sprech das jetzt aus. Und dann lass los, sei entspannt. Die Leute erwarten eh nichts. Aber guck mal, was dann passiert. Wie oft haben wir Heilung erlebt, indem wir einfach genau das gemacht haben, was das Wort gesagt hat, ob wir gefühlt haben oder nicht. Sprich Vergebung aus, wo Buße geschieht. Sprich sie deutlich aus. Ich sage immer wieder, Entschuldigung ist keine Buße. Weil Entschuldigung, nur der andere kann mich entschuldigen. Also ich muss sagen, vergib mir. Und dann sagt mein Gegenüber, ich vergebe dir oder ich entschulde dich. Dann ist das Ding rund, richtig? Achtet auf diese Worte. Richtigen Worte bestimmen auch die Freiheit davon. Ich will nicht einfach nur Entschuldigung sagen und so ein Motto, tut mir leid, heißt das eigentlich, aber es heißt doch nicht, dass der andere mir auch vergeben hat. Ich bin immer noch im Gefängnis drin, also es macht keinen Unterschied. Auch wenn es sich maskuliner anhört. Okay, letzte Bibelstelle. Philipper 4, Vers 8 nochmal, haben wir sie ja schon, ja, das lassen wir so stehen. Ich fasse zusammen. Du bist das, was du denkst. Und du wirst das sein, was du denkst. Das Einzige, was Gedanken verändern kann, sind Worte. Und zwar vor allem deine eigenen Worte. Vielleicht hat dich dein Elternteil früher nicht bestätigt und hat dich verdammt mit Worten. Aber heute machst du Worte, die das wieder rückgängig machen. Die das installieren können, was Gott über dich hat. Indem du das aussprichst, was Gott über dich denkt. Und du wählst deine Worte und du wählst damit auch dein Leben. Und ich möchte euch bitten, aufzustehen. Und vielleicht bist du jetzt hier oder auch online dabei und sagst, ja, Das sind so ein paar Worte, die fehlen mir noch, nämlich die Worte vor allem, dass ich Jesus Christus mein Leben anvertraue und ihn um Vergebung bitte für ein Leben, das ich bisher eigentlich ohne ihn gelebt habe und wo ich Dinge getan habe, die die Bibel Sünde nennt und ich weiß eigentlich, aus eigener Kraft komme ich da auch nie raus. Willkommen im Club! Da war ich auch, da waren wir alle mal und Gott holt uns raus. Und wenn du sagst, ich will da raus, dann heb doch mal eine Hand zu Gott und sprich mir nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und genau die bringe ich jetzt. Herr, vergib mir. Mach mich neu. Ich entscheide mich heute. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Und mit dieser Entscheidung hast du den Bund geschlossen mit Gott. Wenn die ernst gemeint war, er meint es ernst. Er hat sein Leben gegeben, damit du ihn kennenlernen kannst. Und wenn du hier bist, vor Ort, frage ich mal kurz, ist jemand hier vor Ort, der sagt, ich habe diese Entscheidung heute für mich getroffen. Ich will mit Gott gehen, und zwar ganz und gar. Heb doch mal eine Hand, dass ich es sehen kann. Tausende von Leuten, aber ich sehe keine Hand. Vielleicht ist online jemand dabei. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir eine kurze Nachricht schreibst an pastor@cclm.de, damit ich mich mit dir freue und dir eine Kleinigkeit zuschicken kann. Weil das ist der wichtigste Start deines Lebens, ein Start mit Gott. Ich möchte jetzt aber noch eine Zeit nehmen, auch wenn wir schon ein bisschen fortgeschritten sind. Ich möchte 2-3 Minuten geben. Und deswegen stehen wir alle, dass wir auch leicht aus den Reihen raus können, wenn wir das wollen. Vielleicht machen wir hier in der Mitte noch auf. Björn, bist du so lieb? Wenn du sagst, heute habe ich was kapiert, so was Grundlegendes, was für mich wirklich wichtig ist, und ich möchte eine Entscheidung treffen. Entscheidung treffen heißt, ich will was hier lassen, was vielleicht nicht gut war, und ich will was mitnehmen, was gut war. Das ist eine Entscheidung. Okay, das Ende einer Scheidung. Das Ende, ich beende jetzt diese Zwiegespaltung. Ich will das Gute. Dann kannst du nach vorne kommen, wenn du möchtest. Kannst du auf deinem Platz das auch machen, aber ich mache es immer gerne irgendwo vorne einfach als Symbol sagen, ich lege jetzt was ab hier und das Kreuz oder wie gesagt, großer Altar, du kannst überall hier dich hinknien, hinstellen und kannst das machen. Nun, tu es bitte schnell, weil wir müssen gleich weitermachen, die Zeit ist fortgeschritten, aber ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Moment für ein paar Leute hier ist heute, um etwas zu lassen. Wenn du zu Hause bist, nutzt die Chance, mach's zu Hause. Knie dich irgendwo hin, mach's nicht im Sessel mit den Beinen hoch, weißt du, du bist jetzt vor Gott und darum geht's. Gibt es Gott ab. Buße, Vergebung, neue Saat ist der Schlüssel für jeden Erfolg im Leben. Und für jede gescheiterte Situation oder Beziehung ist das eine Chance, wieder rauszukommen. Oh, danke, Jesus. Komm jetzt nach vorne, wenn du das möchtest. Ehre sei Gott. Lass uns ein Lied spielen in der Zeit. Genau. Ehre sei Gott, Jesus. Ehre sei dir. Ehre sei dir.
Liebe Hörerin, lieber Hörer, mein Name ist Bernd C. Trümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Ich freue mich sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Aufnahme anzuhören. Möglicherweise sind Sie überrascht über die Art, wie hier über Gott gesprochen wird, und Sie fragen sich, ob es wirklich möglich ist, Jesus heute persönlich zu begegnen. Jesus Christus ist real. Tatsächlich ist unser Verstand nicht fähig, diesen wunderbaren Gott der Bibel ganz zu erfassen. Die Bibel lehrt uns, dass wir uns nur auf eine einzige Weise Gott nähern können. Durch Glauben. Jesus machte uns anhand des weltbekannten Senfkornbeispiels deutlich, dass wir nicht überfordert sein würden, genug Glauben aufzubringen, um ihm zu begegnen. Niemand wird Nachfolger Jesu Christi, nichts anderes bedeutet das Wort Christ, ohne Jesus als Herrn über sein Leben anzunehmen. Die Voraussetzungen sind für viele fast zu leicht. Wenn sie glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er für ihre Schuld am Kreuz starb und nach 3 Tagen von den Toten auferstand, erfüllen sie bereits die Hälfte der Voraussetzungen. Die andere Hälfte ist ihr Wunsch, von ihrem bisherigen Lebensstil umzukehren und von nun an Jesus Christus die uneingeschränkte Herrschaft über ihr Leben zu geben. Die Folgen werden sie erstaunen. Plötzlich sind sie nie mehr allein. Jesus Christus hat ihnen versprochen, immer und überall bei ihnen zu sein. Er ist von dann ab ihr Helfer. Er hört ihnen zu, er tröstet sie und er hilft ihnen aus jeder Krise ihres Lebens. Außerdem haben sie auf einmal überall Geschwister. Warum? Nun, viele Menschen auf der ganzen Welt, in den verschiedensten Kirchen und Gemeinden, sind bekennende Christen. Sie haben nun denselben Vater wie diese und sind folglich verwandt. Vielleicht leben sie in Limburg oder Umgebung. Nun, dann haben sie die Gelegenheit, viele interessante Menschen kennenzulernen, die zwar sehr unterschiedlich sind, aber alle die Liebe Gottes in ihrem Herzen wohnen haben. Und das werden sie spüren. Der Start in ein Leben mit Jesus Christus ist nicht schwer oder kompliziert. Ich werde anschließend ein einfaches Gebet sprechen, das Sie von ganzem Herzen nachsprechen können. Tun Sie das, verspreche ich Ihnen, dass Jesus noch heute in Ihr Herz einziehen wird und Sie nie mehr dieselbe oder derselbe sein werden. Beten Sie dieses Gebet und machen Sie ganze Sache mit Gott. Sprechen Sie mir bitte nach. Herr Jesus, ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du auch für meine Fehler und mein Versagen am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist und nun zur Rechten des Vaters sitzt. Ich habe viele Fehler gemacht, Menschen verletzt und mein Leben an deinem Willen vorbeigelebt. Bitte vergib mir und hilf mir, in deinen vollkommenen Plan für mein Leben hineinzufinden. Du sollst von nun an der Herr meines Lebens sein. Ich danke dir, dass ich jetzt neues Leben empfangen habe. Und ein Kind Gottes geworden bin. Amen. Wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen gebetet haben, sind Sie jetzt ein Kind Gottes geworden. Gott selbst wird Ihrem Geist bestätigen, dass Sie nun Gottes Tochter, Gottes Sohn sind und ewiges Leben haben. Hier noch ein paar wichtige Tipps, damit Sie in Ihrer Beziehung zu Gott schnell wachsen und ein erfolgreiches Leben führen können. Tipp 1. Suchen Sie sich eine Gemeinde, in der das volle Evangelium gepredigt wird. Und gehen Sie regelmäßig in die angebotenen Veranstaltungen. Am besten Sie besuchen dort einen Glaubensgrundkurs, um die Fundamente des Glaubens kennenzulernen. Wenn Sie im Landkreis Limburg-Weilburg oder Umgebung wohnen, kommen Sie doch gerne zum Christuszentrum Limburg. Wir bieten solch einen Glaubensgrundkurs 1 bis 2 Mal im Jahr an. Die Teilnahme ist für Sie kostenfrei und völlig unverbindlich. Ein weiteres Highlight des Christuszentrums, das wie kaum etwas anderes Ihr geistiges Leben bereichern wird, ist das spezielle Begegnung mit Gott Wochenende, das wir regelmäßig anbieten. Hier können Sie in einer sehr intensiven Zeit mit Gott sein aktives Handeln an sich selbst erleben und Gott so nahe kommen, wie das im Alltag nur sehr selten geschieht. Informationen hierzu senden wir Ihnen gerne zu. Tipp 2. Lesen Sie jeden Tag in der Bibel. Die Heilige Schrift ist das geschriebene, durch den Heiligen Geist inspirierte Wort Gottes. Es ist die perfekte Anleitung für Ihr Leben. Immer bevor Sie darin lesen, sollten Sie Gott bitten, Ihnen die Schriftstellen aufzuschließen, die Ihnen in der jetzigen Situation helfen können. Beginnen Sie damit im Neuen Testament, dem zweiten Teil der Bibel, zu lesen. Dort geht es um Jesus Christus. Sie werden ermutigt und auferbaut. Gerne senden wir Ihnen kostenfrei einen Bibelleseplan zu. Tipp 3. Sprechen Sie mit Gott im Gebet, um ihn besser kennenzulernen. Reden mit Gott ist nicht nur ein einseitiges Abladen Ihrer Probleme. Gott wird Ihnen auch antworten. Er hat fest versprochen, dass er unsere Gebete, wenn wir sie im Glauben vor ihn bringen, auch beantworten wird. Er redet auf unterschiedliche Weise. Manchmal spricht er direkt zu mir in meinen Gedanken. Oft tut er es aber durch sein Wort, die Bibel, oder durch andere Christen. Seien Sie gespannt und rechnen Sie fest damit, dass Gott sich Ihnen offenbaren wird. Mein Hauptziel und das aller meiner Mitarbeiter ist es, Menschen mit dem lebendigen Gott bekannt zu machen. Wenn Sie Jesus durch diesen Dienst kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir einen Brief. Dann bitte an Pastor Bernd C. Trümper, Schulstraße 5 in 65558 Heistenbach. Oder Sie schicken mir ein Fax an die 06432 98174. Oder eine E-Mail an info@cclm.de. Alles kleingeschrieben. Ich verspreche Ihnen, ich werde meine Freude über Ihre Entscheidung für Jesus mit vielen anderen Christen teilen. In der Bibel steht, dass die Engel im Himmel feiern für jeden einzelnen Menschen, der zu Gott findet. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum, dem alten Limburger Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2. Wie auch immer, ich freue mich sehr, von Ihnen zu hören. Erlauben Sie mir noch einen letzten Hinweis. Wenn Sie über einen Internetzugang verfügen, schauen Sie doch einmal auf unsere Website vorbei. Unter www.cclm.de finden Sie zahlreiche interessante Informationen und Fotos zu unseren Veranstaltungen. Besonders der Downloadbereich mit Predigten im MP3-Format zum kostenfreien Download ist vielerorts ein Geheimtipp. Kopieren und auf CD brennen ist ausdrücklich erlaubt. Also schauen Sie mal vorbei unter www.cclm.de. Ich wünsche Ihnen gottesreichen Segen, Ihr Bernd C. Trümper.